Hi, ich bin Nico von Payback und ich erzähle euch heute, was Payback ist, warum Payback seit 25 Jahren immer noch hochrelevant ist und warum Payback vielleicht auch ein Performance-Marketing-Kanal für euch sein könnte.
OMT.
Je einfacher ich die Customer Journey mache am Point of Sale, desto relevanter ist ja auch ein Loyalty-Programm. Und dann gibt es noch Punkte und Belohnungen obendrauf. Das ist quasi die Basis der App. Ergänzend, weil die App eben die Möglichkeiten bietet, auch noch ein Shopping-Assistent zu werden, haben wir natürlich bestimmte Features wie Shopping-Liste drin. Man kann eben insbesondere, was ein extrem breites Feld mittlerweile ist, über die App auch bei über 700 Online-Shops Punkte sammeln, von Amazon über eBay, über Otto.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Nico, schön, dass du da bist. Nico, wir reden heute über Payback. Und wenn ich schon mal, wir haben sehr selten Podcasts, wo es über einen Firmenname geht. Warum? Keine Ahnung, wir spielen eigentlich mal Themen im Vordergrund und ihr steht eigentlich für Relevanz von Loyalty. Und dementsprechend können wir, glaube ich, frei raus sagen, dass wir auch das Thema Payback hier ein bisschen spielen können. Euch gibt's schon 25 Jahre,
haben wir im Video stehen. Genau. Wir haben letztes Jahr unseren 25-jährigen Geburtstag sehr groß gefeiert. Und ja, sind auch schon ein bisschen älter.
Ja, ich bin jetzt 46 und Payback verfolgt mich schon sehr lange. Ich hätte sogar gefühlt gesagt, das ist sogar noch älter, aber dementsprechend, ich glaube, Payback ist so in der Gesellschaft drin, dass man schon sagen kann, das ist mehr als nur eine Marke. Das gehört halt bei vielen schon einfach dazu. Deswegen ein bisschen den Fokus heute drauf. Also 25 Jahre Payback, das schaffen im Digitalbereich nur wenige, muss ich sagen. Man hat ja immer so ein Kommen und Gehen und manche Marken, und ich zitiere da gerne immer Jeff Bezos, habe ich irgendwo mal gelesen. Die Frage ist nicht, ob es Amazon für immer geben wird, sondern wie lange es Amazon geben wird. Irgendwann wird auch das Thema verschwinden, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann aktuell. Was ist aus deiner Sicht die eigentliche DNA, die Loyalty langfristig erfolgreich macht?
Ich glaube, in unserem Fall ist es auf jeden Fall, und das gilt dann auch wahrscheinlich für alle Loyalty-Programme, am Ende ist es die Relevanz. Früher war so ein bisschen die Spielregel, die Plastikkarte, die Bonuskarte, die Stempelkarte im Portemonnaie, der Platz dafür, der war begrenzt. Weil niemand nimmt 18 Stempelkarten mit ins Portemonnaie oder 8 Bonuskarten. Das heißt, ich muss irgendwie schaffen, ins Relevant Set im Portemonnaie zu sein. Das war dann im Jahr 2000 so, als du noch ein bisschen jünger warst und ich. Das ist aber heute immer noch genauso in einer eher App-getriebenen Loyalty-Welt. Weil per Definition kann ich ja problemlos theoretisch 100 Apps installieren, aber nutzen tue ich ja dann am Ende des Tages doch nur 5 bis 10 bis 15. Das heißt, der Platz im Relevant Set heute auf dem Device, also ich es wirklich nutze, die App, ist begrenzt und der Platz vorher in der Geldbörse war auch begrenzt. Das heißt, Relevanz für den Endkunden ist das entscheidende Kriterium, weshalb ein Payback recht gut unterwegs ist seit 25 Jahren, weil wir halt Relevanz schaffen über unseren Multi-Partner-Approach, dass wir eben nicht sagen, ein Programm für jeden Einzelnen, dass nicht Aral ein eigenes Programm braucht und DM ein isoliertes Programm braucht, sondern dass wir ganz viele Partner aggregieren und sagen, wir bringen uns lieber in einer großen Koalition zusammen mit dem Fokus auf Relevanz, schaffen Kompromisse, schaffen ein zentrales Programm, weil am Ende des Tages entscheidet der Endkunde mit seinen Füßen und stimmt mit seinen Füßen ab. Und das schafft die Relevanz, dass ich einfach eine Währung habe, ein Loyalty-Programm, ein sehr einfaches Programm, was überall funktioniert. Ich kann überall Punkte sammeln, ich kann überall einlösen und muss mir nicht viele Gedanken darum machen, wie funktioniert das nochmal hier damit, was ist das nochmal wert, wo muss ich da nämlich nochmal registrieren, sondern da Loyalty zumindest in unserem Segment, insbesondere im Bereich Retail und Co., sehr, sehr low involvement ist, weil niemand steht morgens auf, um sich 5 Stunden mit Payback zu beschäftigen, also außer ich und andere, die hier arbeiten, aber das muss halt total simpel sein. Das heißt, low involvement heißt, ich muss super simpel sein, das muss sofort funktionieren, Schnellkarte oder App zücken, Punkte sammeln, fertig. Und ich glaube, das haben wir seit Tag 1 beibehalten. Wir haben auch keine Währungsinflation gemacht. Der Punkt ist immer noch dasselbe Wert wie eh und je. Es ist immer noch dasselbe Kernversprechen. Du kriegst immer Punkte, wenn du was kaufst, solange es rechtlich erlaubt ist. Und dieses simplifizierte Kernversprechen, Das haben wir seit 25 Jahren eingehalten und waren dem treu, haben in der Zeit aber natürlich trotzdem viele verändert, weil wir eigentlich sehr stark aus einer Plastikkarten-Print-Direct-Mailing-Welt kommen in eine eher App-basierte Welt. Aber die Grundlogik im Sinne von sehr simpel sein, sehr relevant sein, ist seit 25 Jahren, seit Tag 1 genau dieselbe.
Ich kann das ein bisschen bekräftigen. Also ich habe zwei Punkte an der Stelle. Der bekräftigen, was mir zum Beispiel persönlich wehgetan hat, als Payback-User war, ich kaufe jeden Morgen im Rewe ein. So, Rewe, sie hat jetzt umgestellt auf ein eigenes Ding und ich habe das auch am Anfang hartnäckig mitgemacht und mittlerweile, die App hat dauernd Probleme, also es funktioniert für mich nicht. Und da zum Beispiel bedauere ich, dass so eine Partnerschaft mal in die Brüche gegangen ist. Ich glaube persönlich, dass früher oder später wieder einen zurückgeben wird. Also weil ich von vielen höre, dass das nicht so funktioniert. Und ich merke, ich nutze es jetzt nicht mehr. Also ich bin jeden Morgen in diesem Rewe und hole diese Karte. Ich werde immer nach dieser Bonuskarte gefragt und ich sage immer, nee, ich habe keine. Ich nutze sie nicht mehr oder wie auch immer. Und Payback hat es mir halt einfach gemacht. Und jetzt ist für mich, weil der Rewe direkt neben unserem Büro ist, das ist eine einfache Geschichte. Aber klar, in anderen Geschäften nutze ich halt weiter Payback. Ich sage immer so aus Spaß, der OMT, nicht aus Spaß, eigentlich so seit 6-7 Jahren sage ich immer, der OMT braucht früher oder später auch ein Club-Mitglieder-Reward-System, wo man, keine Ahnung, wenn jemand bei uns ein Ticket kauft für 500 Euro, dann kriegt er 500 Punkte und dann kann er dafür vielleicht bei irgendeinem Tool-Anbieter was kaufen und so weiter und so fort. So ein Reward-System, um sich vielleicht Fortbildung zu kaufen. Und ich finde das total geil und für mich ist Payback immer das allerbeste Beispiel. Die Frage an dich. Es gibt viele Loyalty-Programme da draußen. Für mich nochmal, Payback ist so das bekannteste und das größte. Man könnte jetzt sagen, diese Programme sind für Kunden aber auch austauschbar. Warum funktioniert Loyalty bei den meisten Marken nicht wirklich?
Im Wesentlichen geht es darum, wie ich es vorher sagte, wenn ich nicht im Relevant Set bin und wenn ich nicht relevant bin, dann funktioniert es eben nicht. Und beispielsweise in Amazon Prime ist halt mega relevant für den Endkunden. Payback ist und bleibt mega relevant für den Endkunden. Aber zur Relevanz gehört eben im Prinzip sowohl die Offer-Seite im Sinne von, dass ich vernünftige Angebote habe, vernünftige Services habe, aber auch, wie du gerade sagtest, dass es funktioniert. Also was hilft mir die tollste Loyalty-App, wenn dann an der Kasse die Prozesse nicht funktionieren und auch, oder vielleicht verlangsamt werden. Nichts schlimmer ist es, im Checkout-Prozess irgendwie Friktion zu haben. Das heißt, es muss super simpel sein, es muss super simpel zu verstehen sein und es muss funktionieren. Das heißt, mein Eindruck ist von vielen Loyalty-Programmen, die nicht so funktioniert haben, das ist einerseits, dass da Insellösungen unterwegs waren, die kaum in dieses Relevant Set einer kritischen Masse kommen konnten. Manche waren auch ein bisschen zu sehr verkopft. Also wenn wir Marketeers dann überlegen, was könnten wir denn noch alles an Features einbauen, dann fallen uns ja 140 Ideen ein. Ist das wirklich relevant für den Endkunden in einem Loyalty-Segment, der tatsächlich eher wenig Zeit mit dem Loyalty-Programm verbringen will? Muss ich da wirklich super komplex sein? Muss ich da wirklich das 41. Engagement-Feature integrieren? Das bezweifle ich stark, weil am Ende des Tages geht es um klare Belohnungen, Rewarding Experiences und die müssen simpel sein. Das Problem bei manchen, sagen wir mal, zu verkopften, zu sehr auf die Hardcore-User fokussierten Loyalty-Programme ist, dass dann eigentlich wirklich nur eine kleine Nische an Nutzern erreicht wird. Ob sich das dann trägt, das mag bei der einen oder anderen B2B-Firma total relevant sein, eine kleine Gruppe Nutzer haben, wenn ich den Kundenwert da steigere. Aber je mehr ich Richtung Massenmarkt gehe, und da sind wir ja mit unserem Programm, desto einfacher muss ich sein, desto relevanter muss ich sein. Deswegen haben sich ja seit jeher viele, viele Partner von uns entschieden, bei Payback A dabei zu sein und B auch bei Payback dabei zu bleiben über Jahrzehnte, große Partner wie DM oder auch Aral und eben jetzt auch nach dem Ausstieg der Rewe-Gruppe aus dem Programm ist ja wiederum die Edeka-Gruppe reingekommen. Also sie haben sich auch bewusst entschieden, in unser Multipartner-Programm einzusteigen. Die Sparkasse ist dazu gekommen. Das heißt, es gibt gute Gründe, auch für große Player Multipartner zu machen und die langjährige Beziehung, die wir mit denen haben, zeigt, dass es sich für alle lohnt, weil wenn der Handel eins kann, dann ist es Rechnen.
Definitiv. Du hast vorhin gesagt, dass ihr so diesen Shift von der Plastikkarte zu einer App, Mobile-Plattform, nenn es wie du willst, gemacht habt. Was war für euch die größte Herausforderung bei diesem Shift? Technologisch und vielleicht auch auf Nutzerseite?
Im Wesentlichen haben wir dadurch uns ja selber als Firma transformiert. Also wenn wir sehr stark, vorher waren wir eher eine sehr starke Direktmarketing-Company, sehr stark Print-Direkt-Mailing, Print-Direkt-Marketing getrieben und mussten dadurch zu einer Tech-Company werden. Weil wenn du ein eigener App-Publisher sein willst, dann delegierst du das nicht an irgendeine Agentur, die dann für dich dann mal die App baut, sondern baust Kernkompetenzen auf. Mittlerweile haben wir, ich bin jetzt seit 11 Jahren bei Payback, ist nochmal der Share größer geworden, aber mittlerweile sind mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter im Product, Tech und Data, weil wir einfach ein riesengroßes Engineering-Team haben, unsere gesamte Plattform weiterentwickeln und insbesondere auch die App. Das heißt, wir selber im Hintergrund haben uns stark gewandelt organisatorisch. Die DNA ist gleich geblieben im Sinne von sehr stark datengetrieben, sehr stark relevanzgetrieben für den Endkunden. Aber das Payback von heute sieht komplett anders aus als das Payback vor 20 Jahren von innen. Und auf User-Seite, was hat sich da geändert? Teilweise einiges, weil natürlich wir ungefähr, man kann grob sagen, wir haben 35 Millionen Kunden in Summe in Deutschland oder jeder zweite Deutsche. Davon ungefähr die Hälfte nutzen auch die App. Das heißt aber auch umgekehrt, die Hälfte nutzen weiterhin die gute alte Plastikkarte. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich gewinne jetzt bei deiner nächsten OMT-Konferenz keinen Innovationspreis für die Plastikkartennutzung. Damit gewinne ich das sicher nicht. Aber solange die Hälfte der Deutschen das immer noch als relevant erachten, schnell die Karte zu zücken und Kundinnen wie meine Mutter erstmal sie die App nicht anfassen wollen oder generell Shopping-Apps und Leute-Apps, ist es auch weiterhin relevant, um die Masse zu erreichen und die Masse vor allem zu de-anonymisieren am Point of Sale, dass wir weiterhin die Plastikkarte anbieten. Deswegen fahren wir bewusst diesen hybriden Approach, weil wir dadurch im Prinzip alle Bedürfnisse der Kunden befriedigen. Und natürlich hätten wir lieber alle Nutzer in einer App-Usage als in einer Plastikkarten-Usage, aber wir durchschnittsdeutsch sind in dem Sinne, wir sind ungefähr knapp über 50 Jahre alt im Durchschnitt unserer Member, das ist auch das Durchschnittsalter der Deutschen in dem Sinne, heißt natürlich, jetzt am Beispiel, wenn du 130-Jährige im Programm hast, hast du mathematisch automatisch auch 170-Jährige. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 70-Jährigen jetzt Heavy-App-User sind? Bisschen weniger. Das heißt, man darf die Relevanz der guten alten Plastikkarte an der Stelle quasi auch als Einstieg ins Programm nicht unterschätzen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal für uns drüber nachgedacht habe, ich will das mal hier auslagern, einfach mal so, weil es steht doch jetzt nicht in Kürze an, weil wir einfach zu viele andere Themen noch haben. Ich hatte so damals drüber nachgedacht, keine Ahnung, wenn einer ein Webinar besucht, kriegt er halt, keine Ahnung, 15 Punkte, da ist ja kein Geld dagegen, ja, sondern es ist einfach wie so ein Loyalty-Bonus, also er guckt sich bei uns Formate an, kann sich so ein Guthaben auch entwickeln. Wir haben natürlich auch Toolpartner, wo die das dann vielleicht einlösen können oder dass sie einfach dann, wenn sie mal 500 Punkte haben, dann können sie sich ein Konferenzticket umsonst holen oder wie auch immer. Und ich fand das zum Beispiel damals, da war Apps waren vor 4-5 Jahren auch schon gang und gäbe. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt auf einmal neu gekommen ist. Ich fand es total mit Scham behaftet, den Leuten so eine Plastikkarte zu schicken. Ich meine, jetzt können wir über Nachhaltigkeit diskutieren. Mache ich mich sofort angreifbar, ich weiß. Bei uns geht es aber auch nicht um 35 Millionen User, sondern vielleicht um 50.000 oder 80.000 oder was auch immer. Was auch cool ist, müssen wir nicht drüber reden. Oder auch immer noch eine gewisse Menge ist. Aber ey, die Leute haben eine OMT-Karte in ihrem Portemonnaie. Das hat irgendwie auch ein Branding-Thema, wo man so sagt, gerade als wir die ganzen Clubtreffen abends gemacht haben, weißt du, wenn du dann auch sagst, okay, komm vorbei, scan mit dem Ding bei uns ein, hol das Ding raus irgendwie und so. Ich fand das total schambehaftet, auf einmal Leute zu sehen. Genauso wie ich es momentan total spannend finde, wenn ich eine Bewerbung auf den Tisch kriege oder irgendeine unserer Partneragenturen und da hat jemand ein Zertifikat von uns drin. Das finde ich total geil. Einfach nur, weil ich stolz drauf bin, dass wir was geschaffen haben, dass die Leute das halt so wertig sehen, dass sie das irgendwo vorzeigen oder machen oder tun. Das fand ich immer so vom Charme her cool. Natürlich von der Funktionalität her App viel cooler. Bei uns, wir haben jetzt auch nicht das 70-, 80-jährige Zielpublikum. Dementsprechend bräuchten wir jetzt auch nicht unbedingt eine Karte. Die Online-Marketer haben alle ein Smartphone. Relativ einfach. Trotzdem finde ich das irgendwie auch spannend. Cool, jetzt habe ich diese Idee mal wieder so in meinen Kopf zurückgeholt.
Probier es aus, aber auch da an der Stelle, genau, die Frage ist, glaubst du halt, du musst erstmal die ganze Infrastruktur aufbauen, du musst die Leute, die sich drum kümmern, du musst dann aber die, keine Ahnung, die Punkte, die deine Community-Member sammeln, die müssen auch irgendwie wieder eingelöst werden, du musst die Plastikkarte distribuieren und dann die Frage, wie viel Durchdringung in deiner Zielgruppe glaubst du, schaffst du mit der Plastikkarte, weil verschicken ist das eine, Platz im Portemonnaie, das andere, hatten wir ja gesagt. Und auch digital und ausprobieren, einmal registrieren, machen irgendwie sehr viel, sehr schnell. Aber meistens hast du ja brutalen Churn hinten raus. Und deswegen ist dann schon die Frage, gestartet sind wahnsinnig viele. Aber hat man dann schon gemerkt, naja, wir haben zwar irgendwie 100.000 Plastikkarten verschickt, aber so richtig genutzt werden nur 2.000. Oder ja, die digitalen Punkte werden dann zwar auch mal einmal gesammelt, aber so richtig schaffe ich keine inkrementellen Effekte. Ich muss das Ganze messbar machen. Also das Brett ist jetzt nicht ohne, was man da bohren muss. Insofern, definitiv, ich will nicht deinen Elan bremsen an der Stelle, aber unterschätzt nicht die Komplexität.
Ich unterschätze sie bei weitem nicht. Das ist genau der Punkt, warum wir es noch nicht gemacht haben, weil ich halt, ich muss das ja auch mit den Systemen verknüpfen und technologisch fehlt uns dann noch die Manpower intern. Und ich glaube, da würde auch erstmal, da stehen noch ein paar andere Dinge an. Ich finde es nur spannend, eine Community, also wir leben ja von unserer Community. Also das sagen ja auch ganz viele, du bist jetzt noch nicht so lange bei uns dabei, du kennst uns noch nicht so lange, wir haben noch nicht so lange Kontakt miteinander, aber wir haben ja Leute, die sind seit 10, 12 Jahren auch total aktiv und diese Clubtreffen oder wir haben sogar Werbepartner, die kommen nicht zu uns, weil sie das rechnen können, positiver Natur, sondern weil sie sagen, sie wollen Teil dieser Community werden. Und das kann man natürlich mit sowas total gut symbolisieren, selbst wenn es in dem Moment nur als Gamification genutzt wird und gar nicht unbedingt als Ertragbringer oder wie auch immer. Das sind so Punkte, um die ganzen Bereiche zusammenzuschließen. Deswegen hat das für mich einen Charme, dass das ein Riesenbrett ist, was ich bohre. Bringen wir es auf den Punkt, da fehlt uns die Manpower für und deswegen glaube ich, in den nächsten 5 Jahren kommt es auch nicht. Und trotzdem mag ich diesen Gedanken und jetzt habe ich dich doch schon mal hier und genau zu diesem Thema, irgendwie macht es Spaß, mal darüber zu diskutieren. Ich denke mir, der Sinn des Podcasts ist ja auch, nicht nur über Payback zu reden, sondern was kann irgendjemand davon adaptieren? Und wenn es nur am Ende dein Kommentar war, wie viel Arbeit dahinter steckt, lass es vielleicht sein. Für mich macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn, mit Payback da zusammenzuarbeiten. Aber es gibt andere, die hier zuhören. Bei Amazon würde man sagen AAA-Player, die vielleicht noch diesen letzten Punch brauchen, um vielleicht mal auf euch zuzugehen oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Also Payback-Partner, also von daher, mit denen sind wir auch schon in direkter Beziehung.
Ja. Also, ihr hört raus, mir geht's gar nicht so darum. Ich möchte am Ende gucken. Ich will auch jetzt nicht für Payback Kunden verschaffen, sondern ich möchte eigentlich, dass ihr etwas am Ende raus lernt, die ihr zuhört. Und da werden wir jetzt auch noch zu dem einen oder anderen Thema kommen, was man vielleicht dann auch adaptieren kann auf andere Dinge. Für die, die den Vortrag von Nico schon beim Summit gehört haben, also der Vortrag war mega. Ich habe mir den im Nachgang natürlich jetzt auch im Vorfeld zu diesem Vortrag angehört. Deswegen komme ich auch gleich so auf ein paar Dinge, die du da gesagt hast. Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Die nächste Frage, du hast bei deinem Vortrag das Thema Ökosystemprinzip ein bisschen betont. Was genau meinst du damit? Was glaubst du, dass Multibrand-Modelle warum glaubst du, dass Multi-Brand-Modelle langfristig stärker sind als Single-Brand-Lösungen?
Ökosystem ist deshalb wichtig, weil wir sagen, Payback ist ja seit Tag 1 eine Koalition aus verschiedensten Handelspartnern, die in der Theorie, wenn man es ganz streng nimmt, eigentlich Wettbewerber sind. Also am Beispiel, eine Edeka verkauft ja auch Drogerieartikel wie ein DM, und ein DM verkauft mittlerweile, hat ein hervorragendes Bio-Food-Segment. Das heißt, eigentlich würde man ja denken, naja, in so einer Koalition werden ja alle nur zerstritten und da sind Wettbewerber untereinander und da gönnt der eine dem anderen nichts. Das Gegenteil ist hier der Fall, dass wir es geschafft haben, eine Koalition zu bilden, die am Ende des Tages auf den Endkunden schaut und die Endkundenrelevanz und deshalb dann auch hier und da mal Kompromisse macht. Und deswegen ist der Erfolg von Multipartner, wenn es gut exekutiert wird und nicht sozusagen im Streit endet, wenn der Endkunde merkt, dass die Experience überall gleich ist, dann ist Multipartner erfolgreich. Und wir sehen ja in dem Sinne, dass durch diese großen Partner, die per se ihre eigenen Reichweiten aktivieren, aber dann von dem Netzwerkeffekt von Payback, sei es die Daten, sei es die anderen Kunden, die nicht dabei sind, profitieren. Um im Beispiel von Edeka und DM zu bleiben, es hilft natürlich total zu merken, okay, bei anderen Partnern, die nicht gerade bei DM einkaufen, kaufen aber auch sehr bioproduktaffine Kunden. Die kann ich ja wunderbar dann übers Payback-Netzwerk ansprechen und auch umgekehrt. Letztlich dadurch, dass alle wissen, der Saldo aus dem Netzeffekt ist mehr wert für alle als das kleinteilige, ich schaue mal links und rechts mir die Konkurrenz an. Dadurch entsteht der Multipartner-Effekt und das schafft auch die Relevanz. Und deswegen ist das per se die vielleicht manchmal anstrengendere Variante, weil ich eben nicht alles alleine entscheiden kann. Wenn ich Single Brand mache, da kann ich alles alleine entscheiden. Aber dann muss ich auch alles alleine aufbauen und alleine maintainen, sowohl die Reichweite als auch die Inhouse-Kompetenz, als auch die Apps, die funktionieren müssen, die User Experience am Point of Sale, das funktionieren muss. Das muss ich alles selber aufbauen und dann noch in der entsprechenden Reichweitenrelevanz, dass sich der Business Case rechnet. Das mag für den einen oder anderen funktionieren, für die Mehrzahl der Player in Deutschland allerdings nicht.
Hm. Ich meine, so ein Konzern jetzt wie Edeka, die haben ja wahrscheinlich auch schon irgendwas angetestet, gemacht, getan und sich irgendwann bewusst dafür entschieden, mit euch zusammenzuarbeiten. Wahrscheinlich, weil sie die Vor- und Nachteile abgewogen haben. Ich würde jetzt zumindest davon ausgehen. Ja? Manchmal denkt man auch zu viel von großen Marken, die sind manchmal...
Die waren vorher bei unserem Wettbewerber, der Deutschlandcard Teilnehmer oder mit Partner und sind dann quasi gewechselt zu uns, als klar war, dass das wiederum die Rewe-Gruppe ein eigenes Standalone-Programm macht. Weil wir in manchen Segmenten, gerade im stationären Handel, eben bestimmte Exklusivitäten haben. Also ein Beispiel, wenn wir jetzt Edeka und Netto im Programm haben, haben wir nicht Rewe. Wenn wir Aral als Tankstelle haben, haben wir nicht einen Shell. Wenn wir DM haben, haben wir nicht einen Rossmann, weil das dann wiederum für so eine strategische Weiterentwicklung dann doch zu originäre Konkurrenzsituation wäre. Dann, also sprich, ein DM diskutiert mit Edeka geländegängiger strategische Grundsatzentscheidung für Payback, als wenn jetzt quasi alle Drogeriemärkte an einem Tisch zusammensitzen.
Du hast vorhin ein bisschen davon geredet, dass ihr auch Daten habt, dass auch diese Daten von anderen, von euren Partnern genutzt werden können, angesprochen werden können. Wie genau? Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht so tief reingehen. Aber Daten, wir haben das Thema KI, Personalisierung, das kommt ja jetzt alles durch die KI immer mehr eigentlich so in den Fokus. Ich glaube, nichts ist wichtiger als das Thema Daten. In einem Vortrag hast du gesagt, Schluss mit Gießkannen-Marketing. Ja, klingt logisch. Jetzt möchte ich fragen, warum scheitern so viele Unternehmen daran? Ich würde gerne direkt ein bisschen weitergehen. Wie unterstützt ihr denn Unternehmen auch so im Thema Personalisierung, Daten, Organisation, vielleicht sogar Technologie?
Der Kern ist, und das ist ein bisschen Glück der richtigen Geburt, sage ich mal so, der frühen und richtigen Geburt, dass wir seit Tag 1 ein Login-basiertes Ökosystem waren. Also noch lange bevor wir über Cookie-Sterben und Co. gesprochen hatten und gemerkt haben, oh, First-Party-Data wäre nicht schlecht, einen klaren Identifier zu haben, wäre auch nicht schlecht, hat Payback seit Tag 1 es geschafft, eine klare member-basierte, Login-basiertes Ökosystem zu schaffen. Hinter jeder Payback-Karte steckt ja in dem Sinne eine ID, und wenn du dich in der App einloggst oder im Web einloggst oder selbst auf manchen Terminals, die wir teilweise hatten, dann weiß ich ja immer, der Mario hat sich gerade eingeloggt. Auch das reine Plastikkarten-Swipen an der Kasse von dir heißt ja auch, Mario ist gerade da. Das heißt, das ist erstmal die Grundbasis für ein Login-basiertes Ökosystem, dass wir alles deterministisch haben. Wir brauchen, ich war früher in der Medienwelt, bevor ich zu Payback ging, da war alles so ein bisschen auf Basis von Marktforschung analysiert. Wir haben mal 1000 Leute gefragt und alle fanden die Werbung super. Das war so ein bisschen das Feld dort. Alle Marktforschungs- und sonstige Know-how, was ich da mitgebracht habe, konnte ich alles wegwerfen, weil bei uns gilt ja so ein bisschen die Devise, Transaktionsdaten lügen nicht. Und wir haben ja alles deterministisch am quasi jeweiligen Identifier dran geschrieben. Und das ist erstmal die Grundbasis für eine gute Datenbasis, dass wir die Daten klar an den Member attribuieren können und dass wir eine klare Datenstruktur haben. Und das hilft dann, wir sind kein Datenplayer in dem Sinne, dass wir Daten zum Selbstzweck nutzen, sondern am Ende nutzen wir die Daten, um den Endkunden relevante Angebote auszuspielen, indem wir segmentieren. Beispielsweise der Katzenbesitzer kriegt halt natürlich Katzenfutter als Offer. Wer aber kein Haustier hat, und das wirst du schon sehr schnell merken, wenn du das zweite oder dritte Mal Katzenfutter gekauft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch eine Katze zu Hause hast. Dann war es kein Fehlkauf. Dass wir einfach sagen, wir segmentieren sehr klar und können dann die relevanten Offers ausspielen. Was dann fürs nachhaltige Performance-Marketing, fürs nachhaltige Loyalty-Performance-Marketing wichtig ist, ist, dass wir durch dieses Logged-in-Ökosystem und die Daten, die wir haben, immer super präzise Kontrollgruppen haben. Warum ist das wichtig? Da sind wir im Advertising-Markt ja in manchen Industrien weiter, in manchen Industrien nicht so weit. Aber der Kern des Performance-Marketings und generell des Marketing-Spendings lautet ja, was sind meine inkrementellen Effekte, was ist der inkrementelle ROI? Und da tun sich ja die meisten auf den Plattformen relativ schwer, das wirklich präzise zu messen. In der großen ATL-Welt fast unmöglich, in der Performance-Marketing-Welt übergreifend total schwierig, weil ich das vielleicht nur in den Silos, in den Wallet Gardens isoliert mal messen kann, aber übergreifend total schwer. Der Vorteil bei Payback ist, dass wir ja dann alle Offers hinter eine Kontrollgruppe legen können. Am Beispiel, wofür sollen wir dich überzeugen, Mario? Was solltest du mal wieder kaufen? Was hast du in letzter Zeit zu wenig gekauft?
Ich kaufe mir unglaublich viele Sportsachen aktuell.
Sportsachen, okay.
Dann Hintergrund ist folgender. Ich habe mich jetzt tatsächlich zu meinem vierten Marathon angemeldet im Oktober und ich werde jetzt ab 1.7. offiziell, machst du aber schon, seit 10 Jahren mal wieder Fußballtrainer. Und ich muss mich neu eindecken.
Ja, und dann würden wir sagen, okay, dann gehen wir jetzt zum Thema Sport und Fußballfashion und du kriegst dann beispielsweise 20-fach Punkte auf beispielsweise Adidas. Weil unser Algorithmus sagt, naja, der Mario, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 4 Monaten sich dort relativ gut einzudecken, weil wir das ja über unsere Signale senden. Was wir dann immer machen können ist, wir haben 100.000 Marios beispielsweise, die wir anschreiben oder 500.000 und setzen immer eine Kontrollgruppe daneben, sodass wir wirklich den inkrementellen Payback-Effekt messen können auf, wie hat es denn wirklich inkrementell für dich funktioniert. Ich nehme einfach statistische Zwillinge, also 50.000 Marios nutze ich raus, die kriegen den Coupon nicht und dann beweise ich ganz klar, was ist der inkrementelle Payback-Effekt von diesem Coupon. Und das Schöne ist, wir haben es ja auch langfristig. Das heißt, wir können ja dann auch wirklich sehen, hat sich nachhaltig dein Kaufverhalten durch unsere Offers verändert, weil wir dann auch eine Langfristkontrollgruppe bei vielen Partnern hinterlegen, die dann klare Beweisführung bringt auf Inkrement. Weil das ist wiederum das Anstrengende bei uns, aber auch das Schöne bei uns, dass ja gerade je mehr du Richtung Lebensmitteleinzelhandel gehst, desto dünner werden da ja die Margen. Da ist ja jeder Prozentpunkt Rabatt extremst anspruchsvoll, wenn man am Ende des Tages eine Umsatzrendite von vielleicht 1, 2 oder 3% hat, dann muss man schon sehr, sehr, sehr stark aufpassen, wie man mit Rabatten hantiert. Umso wichtiger ist eine sehr klare CM-Strategie und eine sehr klare Präzision, was denn dann wirklich die inkrementellen Effekte auf Abverkauf, auf Kundenwert waren. Und das schafft, und aber diese Basis zu schaffen, ist halt super aufwendig, braucht eine gewisse Expertise und auch eine gewisse Lernkurve in der Dauer. Aber nur diese Datenbasis schafft aus meiner Sicht auch im Prinzip ein Loyalty-Programm nachhaltig in der Beweisführung zum Erfolg zu bringen. Weil häufig sind auch Leute Programme dann nach 2-3 Jahren gescheitert an der Frage des CFOs. So, und wenn wir jetzt das Investment verdoppeln, was passiert dann? Oder wenn wir das Investment jetzt gar nicht mehr haben, was passiert denn dann mit unserem Umsatz und mit unseren Kundenwerten? Und wenn das nicht klar beantwortet werden kann, dann wird es schwierig, wenn Investitionsentscheidungen gewählt werden müssen. Das heißt, die Datenbasis ist relevant für den Endkunden, damit er relevante Offers bekommt und die relevanten Partner. Für uns aber insbesondere auch für die Beweisführung unserer Kampagnen.
Hm. Das ist mega spannend, ja, wenn man so mit so vielen Daten auch arbeiten kann. Und ihr könnt ja dann, also wir haben ja das Thema, wenn wir Konferenzen machen, was sind unsere Werbepartner, sind diejenigen, die Stände kaufen, vielleicht Vorträge kaufen, wie auch immer. Und am Ende kannst du halt immer relativ schlecht sagen, wie viele Kunden sind denn jetzt direkt dadurch passiert? Weil du hast meistens so eine multiple Touchpoint-Thematik, gerade wenn es gut aufgestellte Agenturen oder Toolanbieter sind, die dann noch einen guten Blog haben, Newsletter und so weiter. Da handelt man schon viel nach Gefühlen. Oder wie viele Termine habe ich mitgenommen? Was kommt dann wirklich da raus? Ja, hat das wirklich nur den Effekt durch eine Konferenz gehabt? Ja oder nein? Das ist schwierig. Vor allem können wir es nicht tracken. Das ist unser Problem. Ihr könnt das ja alles tracken. Das heißt, es gibt doch eigentlich nichts Besseres. Also ich versuche immer Fälle zu finden, wo wir irgendwas machen können, wo wir vielleicht einen Use Case draus bauen können, wo wir auch mal ein E-Book draus bauen können vom Vorher-Nachher-Thema. Das könnt ihr ja andauernd machen. Das könnt ihr mit jedem Kunden immer und immer wieder. Es ist natürlich eine gesegnete Situation, ist aufwendig, aber es ist eine gesegnete Situation. Vor allem, wenn kann euch nie ein Kunde um die Ecke kommen und sagen, ich gehe raus, weil es nichts gebracht hat. Also es sei denn, es hat nichts gebracht, aber dann wisst ihr das auch selbst. Und dementsprechend ist es schon sehr, sehr cool.
Und das ist der Segen des Programms. An dem Sinne, wir wollen ja auch mal kritische Sachen sagen. In dem Sinne, der Fluch, also das Schöne ist, wir können alles messen. Das Schlechte ist, wir können alles messen, weil natürlich dann alle Effekte, die nicht so hart messbar sind wie die Abverkaufseffekte bei uns, die unsere Plattform trotzdem leistet, also Upper Funnel, KPIs und so weiter, natürlich nicht so stark von Interesse sind wie das, was die Performance anbietet. Insofern haben wir da an der Stelle natürlich starke Vorteile im Lower Funnel, aber haben jetzt nicht die klassische Awareness auch für Upper Funnel Budgets wie beispielsweise andere Kanäle, die es eben nicht so klar im Lower Funnel beweisen können. Da schaut man halt nicht so streng drauf, wenn dann bestimmte Effekte nicht so präzise messbar sind. Insofern, aber genau, Luxusproblem.
Ja, ich würde dann halt wieder auch ein bisschen entgegenbringen. Ich kenne eure Tarife nicht, ich weiß nicht, was das kostet und so weiter. Es ist natürlich euch auch viel besser, die Wertigkeit zu messen und natürlich die Preise auch dementsprechend auszutarieren. Wenn ich jetzt sage, in dem Moment, wo es für mich Kosten-Nutzen, der Nutzen so hoch ist, dass ich sage, okay, das kommt, ist für mich günstig, dann bin ich auch ein bisschen bereiter, vielleicht Awareness mit einzukalkulieren. Wenn ich aber natürlich ein sehr hartes Pricing habe dahinter und so weiter, was vielleicht auch erfolgsbasierend ist, klar, dann ist mir das Branding, das nehme ich mit. Aber erstmal muss das ganze Programm für mich funktionieren und einen positiven ROI haben, weil sonst es ist hochpreisig, das muss ich irgendwie vertreten können. Also ich kenne eure
Tarife. Ja, absolut.
Ja, und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ja, es ist das Gute und es ist das Schlechte. Auf der anderen Seite ist es auch für euch das Gute. Ihr könnt die Preise sehr genau daraus austarieren, wie die Wertigkeit ist. Und wir haben ein wertebasiertes Verkaufsmodell, ist natürlich auch viel attraktiver und fairer, muss man auch ganz klar sagen, für alle Seiten. Ich würde gerne mal ein bisschen auf das Thema Engagement kommen mit euch, also so die Nutzung der App oder wie auch immer im Alltag, also gefühlt, ich glaube, das hast du vorhin auch schon so ein bisschen durchsickern lassen, nur Punkte sammeln alleine, also es gibt bestimmt ganz viele, die sagen, ich sammle Punkte, das hat für mich einen monetären Wert, vielleicht gehen sie deswegen auch zu bestimmten Händlern, weil dann hinten raus was rauskommt, manchmal ist es vielleicht auch zu kurz gedacht, aber die gehen, die holen die Punkte, weil sie sich irgendwas leisten wollen, so. Was macht aus einer Loyalty-App vielleicht, oder was gibt es noch, was euch zu einem täglichen Begleiter macht? Also was bietet ihr noch an, wo du würdest du sagen, sind eure Vorzüge, warum man die App auch rausholt und nutzt, statt nur das einfache Punkte sammeln?
Der Kern ist, und das ist sozusagen die DNA davon, natürlich das Punkte sammeln, dass wir letztlich die gute alte Plastikkarte, die dann damals oder heute noch verschickten Papiercoupons in die App gebracht haben, so dass du die Karte zu Hause lassen kannst, aber auch die Papiercoupons nicht mehr ausschneiden musst. Und zum Launch der neuen App 2016 haben wir dann auch Mobile Payment eingeführt. Das heißt, du konntest auch dein Bargeld und die EC-Karte quasi zu Hause lassen, alles in einer App, so dass du quasi wie beim Checkout bei Uber, dass du sagst, ich nehme einmal die App, scan den QR-Code am Point of Sale, nimm meine Sachen mit und geh raus. Also quasi wie Uber fahren, nur am Point of Sale, weil das am Ende die tolle Experience ist. Je einfacher ich die Customer Journey mache am Point of Sale, desto relevanter ist ja auch ein Loyalty-Programm. Und dann gibt's noch Punkte und Belohnungen obendrauf. Das ist quasi die Basis der App. Da ergänzend, weil die App eben die Möglichkeiten bietet, auch noch ein Shopping-Assistent zu werden, haben wir natürlich bestimmte Features wie Shopping-Liste drin. Man kann eben insbesondere, was ein extremst breites Feld mittlerweile ist, über die App auch bei über 700 Online-Shops Punkte sammeln, von Amazon über eBay, über Otto bei fast allen großen Playern, kann bei Gewinnspielen teilnehmen und auch für Spiele-Apps Punkte sammeln. Oder auch seine Punkte einlösen in unserem Prämien-Shop oder auch gegen Gutschein. Das heißt, das, was mit der Plastikkarte ja nicht möglich ist, ich hatte ja früher nur die Plastikkarte und vielleicht die Papiercoupons, ist jetzt quasi alles in einem und noch quasi so shopping-nahe Super-App-Features drumherum, die alle ein Ziel haben, nämlich dem Kunden eine Rewarding-Experience zu geben. Das Punkteversprechen oder das Versprechen, irgendwas gewinnen zu können, ist hinter allem am Ende des Tages drin. Wir haben jetzt keine großen Content-Services oder so in der App. Wir sind jetzt nicht eine super App für alle Alltagsthemen. Aber alles, was möglichst shoppingnah ist, versuchen wir schon abzudecken, weil wir natürlich damit die Relevanz und auch die tägliche Nutzungsrelevanz des Programms steigern. Um ein Beispiel zu zeigen, früher, wenn ich jetzt beispielsweise meine Mutter als exemplarisches Beispiel nehme, die Plastikkarte nutzt, die konnte ich dann bisher vielleicht nur über Printmailings erreichen, weil sie hat vielleicht keinen Newsletter-Opt-in. Sie hat nur die Plastikkarte und hat mal Printmailings bekommen. Das heißt, durchschnittlich, da Printmailings ja sehr performant sind, aber auch sehr teuer, kriegt natürlich nicht jeder Payback-Nutzer jede Woche Printmailings von uns. So im Schnitt kann man sagen, vielleicht so 3, 4, 5 Mailings pro Jahr für durchschnittliche Kunden. Das heißt, ich hatte 3, 4, 5 Mal im Jahr die Chance, meine Mutter mit Angeboten zu versorgen und ihr Kaufverhalten zu verändern. Das ist relativ teuer und nicht besonders viel. Wenn meine Mutter dann die Payback-App installiert, kommt sie im Schnitt als Durchschnittsnutzer 9 bis 10 Mal im Monat vorbei. Das heißt, von vorher 3, 4, 5 Kontakten im Jahr komme ich vielleicht gleich auf 100, 120 Kontakte, mit denen ich im Prinzip wieder neue Offers, auch in Echtzeit Offers, ausspielen kann. Und das sorgt dafür, dass wir zwar ungefähr 50% der Userbase in der App haben, 50% auf der Karte, aber über 70% aller unserer Touchpoints und unseres Traffics und Kundenkontakte letztlich über die App gehen, weil die im Prinzip so frequent benutzt wird und eben nicht nur für die reine Transaktion, sondern auch viel für die Kauf-Vor- und Nachbereitung.
Mhm. Du hast eben das Payment angesprochen, Gamification haben wir jetzt schon 2, 3 Mal als Thema gehabt. Du hast das Beispiel mit Adidas gebracht. Hey, ich jetzt als Sportwahnsinniger kaufe jetzt neue Fußballklamotten oder wie auch immer, jetzt haben wir WM, jetzt kaufen halt ganz viele Adidas-Trikots, weil es auch das letzte Mal von Adidas ist oder wie auch immer. Du hast gesagt, dann kriege ich 20 Mal so viele Punkte jetzt als Beispiel. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr in diesen Punkten tatsächlich auch wirklich schaut, wer ist für was affin und könnt dann auch selbstständig da an solchen Dingern schreiben. Also wenn ich jetzt 20 Punkte Fachpunkte bekomme von Adidas, heißt das nicht unbedingt, dass jetzt hier mein Kollege das auch so bekommt. Das heißt, ihr steuert das wirklich?
Genau. Okay. Das steuern wir, das haben wir früher sehr stark über Kernsegmente gesteuert, also hat man, keine Ahnung, 5 verschiedene Tankersegmente gebildet und unterschiedliche Incentivierungen gemacht. Das machen wir jetzt stark AI gesteuert, sodass wir einfach schauen, wir haben ein Kampagnenziel X von der Marke Y und ein Budget Z. Und dann sagen wir, bitte steuer die möglichst affine Zielgruppe mit dem passenden hyperpersonalisierten Offer aus. Das kann dann sein, dass du als Vieltanker weil ich sowieso weiß, na, du kommst morgen eh, weil du eh die ganze Zeit tankst, vielleicht nur 5-fach Punkte bei Aral bekommst. Aber wenn wir gesehen haben, dein Bruder war regelmäßiger Tanker, aber ist jetzt seit 2 Monaten nicht mehr gekommen, kriegt er vielleicht 15-fach Punkte. Und schauen uns dann wieder an, was hat das verändert? Kriegt er nächstes Mal wieder 15-fach, vielleicht dann wieder weniger. Das heißt, wir versuchen immer die Balance aus, das richtige Offer an die richtige Zielgruppe auf dem richtigen Kanal auszusteuern und das halt deutlich stärker jetzt Machine Learning oder AI getrieben als noch vor 15 Jahren der Fall war. Ja, genau. Deswegen ist die Incentivierung, die Punktehöhe ein sehr, sehr großer Faktor in unserem Performance Marketing, was sehr attraktiv ist, weil das noch als Ergänzung anders als ein Cash-Rabatt, wenn ich beispielsweise 20% Rabatt gebe, dann ist ja der Cash-Rabatt, das Geld ist weg. Das kommt erstmal so nicht wieder, das habe ich dem Endkunden gegeben, das Geld ist weg. Wenn ich die 20% Cash-Rabatt in Form von Punkten gebe, ist das jetzt auch erstmal theoretisch weg, weil ich ja die Punkte sind bares Geld, die muss ich als Händler bezahlen. Aber die Partner, die Payback nutzen und Punkte ausgeben, haben ja auch eine Punkteeinlöse. Funktionalität. Und in Summe kommen 95% aller ausgehenden Punkte im Durchschnitt wieder ins Programm zurück. Nicht bei jedem Partner gleich viel, mal 80, mal 110% ungefähr. Aber das ist halt viel nachhaltiger als einen Cash-Rabatt zu geben, weil ich weiß, irgendwann kommt quasi mein Punkte-Rabatt, kommt ja wieder zurück ins System und ich kriege Teil meiner Rabatte, die ich rausgegeben habe, eben wieder zurück. Und das macht es dann auch nochmal ein bisschen Flywheel-artig und nachhaltiger, als immer nur auf 20% auf alles zu sehen.
Ich finde das total, also für mich öffnet sich hier gerade ein Kosmos, den ich so noch gar nicht wahrgenommen habe. Für mich wirkt das ja fast so, wie als wäre Payback bei einem E-Commercer nicht nur Loyalty, sondern eigentlich ein weiterer Performance-Kanal. Und das heißt, wenn ich jetzt, egal was ich für einen Shop habe, du wirst mir vielleicht die Frage beantworten können, ab wann macht es für mich vielleicht Sinn, über Payback nachzudenken? Mich würde jetzt vor allem auch interessieren, ihr müsstet ja schon so Daten an der Hand haben, wahrscheinlich kommt drauf an oder was auch immer an der einen oder anderen Stelle, aber per se müsstet ihr ja mir jetzt sagen können, wenn ich jetzt als mittelgroßer Online-Shop, keine Ahnung, 300.000 Kunden. Weiß nicht, was mittelgroß ist, aber ich nehme jetzt mal 300.000 Kunden. Ich mache 100.000 Transaktionen im Jahr. Weiß nicht, ob das realistisch ist. Ihr könntet mir wahrscheinlich sofort sagen, welche Strategie in welchem Investment für mich bei euch spannend werden könnte. Auf Basis alter Daten.
Auf Basis alter Daten und auf Basis deiner Ziele, deiner Rohmargen, deiner Kosten-Umsatz-Relationsziele, exakt. Und da können wir dann schätzen, also manche wollen voll auf Neukunden gehen, der Rest ist egal, haben unterschiedliche Neukundenwerte. Und natürlich je nach Ziel und Zahlungsbereitschaft für das jeweilige Ziel, können wir dann Prognosen machen. Also der super kleine Shop, der 5.000 Kunden hat oder 10.000, der ist jetzt auch für Payback nicht relevant, weil wir haben jetzt 700 Shops, da haben wir die großen drin, wir haben aber nicht 7.000 Shops, muss man auch sagen. Das ist an der Stelle als Shop-Integration nicht relevant. Da arbeiten wir an Lösungen, die auch für kleinere Händler vielleicht eine Möglichkeit bieten, dazu bald mehr. Aber insofern, wenn du ein mittlerer oder größerer Shop bist, dann macht es schon Sinn, das zu prüfen. Fairerweise, fast alle Großen haben wir jetzt schon an Bord. Und wenn es für die nicht funktionieren würde, wären sie auch ganz schnell wieder raus. Also von daher einfach auf die Shoppingliste schauen von Payback und schauen, wer dabei ist. Da ist man in guter Gesellschaft und profitiert in Summe eben von der Reichweite, von der Datenqualität, von der Datenpräzision und eben auch von der, sagen wir mal, Spielmasse oder Spielwiese der Punkte, mit denen man ja je nach Segment ganz gut experimentieren kann.
Ja, ich denke mir gerade, wenn ich lese jetzt, dass Facebook demnächst die Kampagnenaussteuerung nur noch über KI machen möchte. Das ist ja jetzt schon so in gewisser Art und Weise, aber da sollen irgendwann die Screens komplett gebaut werden, also die Visuals komplett gebaut werden und so weiter und so fort. Und perspektivisch sage ich einfach, okay, ich gebe 500.000 Euro rein, in der Hoffnung, 600.000 zu verdienen oder was auch immer, ist jetzt einfach gedacht. Das müsstet ihr ja schon lange darstellen können. Also zumindest mit Wahrscheinlichkeitswerten. Das wird nie 100% wahrscheinlich sein, aber man kann wahrscheinlich sagen, pass mal auf, wenn ihr das Geld reingibt, dann ist zumindest vergleichsweise das und das schon passiert, wenn ihr das und das macht, und die KI steuert das genau danach aus.
Genau, und exakt das machen wir auf der Coupon-Ebene bereits jetzt schon, at scale, für 35 Millionen Kunden. Das ist genau auf der Basis Kampagnenziele, Simulationen dann, was schätzen wir so grob, was kommen kann, und dann eine automatisierte, hyperpersonalisierte Aussteuerung. Das machen wir auf der Ebene schon. Wir sind noch nicht so weit jetzt auf der Creative-Ebene das zu machen und auf allen Channels, dass wir auch 50 verschiedene Creative Assets auf unseren Channels ausspielen. Das noch nicht, aber auf der Couponing-Ebene machen wir genau das schon.
Also ich hatte mir jetzt eigentlich noch ein paar Fragen aufgestellt, vorbereitet. Das muss ich jetzt gerade so ein bisschen verschieben. Also bei mir hat sich gerade so ein anderer Horizont geändert, ja, geöffnet. Ihr habt ja mitbekommen, die jetzt zuhören, dass das Thema Performance-Kanal, das finde ich schon ziemlich spannend und habe ich so in meinem roten Faden gar nicht so richtig berücksichtigt. Wo fange ich an? Ich sag mal voraus, ihr sagt, ihr 700 Shops, der kleine Shop ist für euch nicht so interessant. Mit was für einem Anfangsbudget gehe ich bei euch rein?
Mit einem mittleren, fünfstelligen Budget kann man schon ganz gute Learnings machen, um Dinge auszuprobieren.
Also ich denke mal, wir haben hier viele dabei, je nachdem, wie die Produktionskette ist oder die überhaupt die Distribution. Also wenn ein Shop regelmäßig bei Amazon ausverkauft ist oder auch bei sich im Laden, dann macht das natürlich jetzt keinen Sinn, über sowas großartig nachzudenken. Aber wenn man natürlich relativ einfach Waren hinterher schieben kann und so weiter, dann sind wir ja alle uns im Klaren, wenn der Deckungsbeitrag positiv ist, macht so etwas Sinn.
Genau.
In der Regel.
Genau. Und fairerweise, wir sehen ja auch durch die steigenden Werbepreise der letzten Jahre, auch weil viele Asiaten auf den Markt gekommen sind, die auch nochmal das Preisniveau überall nach oben gebracht haben, sind natürlich auch viele Player auf der Suche nach alternativen Traffic-Quellen oder Performance-Marketing-Quellen und experimentieren dann gerne für uns. Das funktioniert dann nicht bei jedem Vertical, bei jedem Partner. Bei manchen Partnerschaften merkt man auch, okay, da haben wir es probiert, aber da kommen vielleicht Erwartungen der Ziele und die Performance nicht zusammen. Der Saldo derer, die aber für dies funktioniert, ist extremst hoch und vor allem eben, wie man an der quasi Who-is-Who-Liste der Player sieht, funktioniert das insbesondere für die großen, etablierten und auch mittleren Player extrem gut.
Ja, stark. Wenn es ein positiver Case ist, und dann haben wir ja vorhin drüber geredet, Upper Funnel-Themen, die kaum berechenbar sind, die kommen ja auch noch on top. Ich würde dir gerne noch eine Frage mal stellen, insgesamt zu dem Thema, bevor ich so ein kleines Fazit ziehe. Wenn wir mal 3 bis 5 Jahre nach vorne schauen, die Glaskugel rausholen. Was wird in dem Bereich Loyalty, CRM, vielleicht auch konkret bei euch, sich grundlegend verändern? Weil KI macht ihr ja schon. Wo siehst du trotzdem die Weiterentwicklung? Siehst du konkrete Trends? Und worauf sollte ich mich als Marke heute vielleicht schon vorbereiten?
Ja, KI machen wir schon, aber wir sind natürlich noch nicht bei, sagen wir mal, 99% Optimierungsgrad, sondern wie ich gesagt habe, wir haben einzelne Segmente, einzelne Use Cases schon gemacht, werden das weiter ausrollen. Das heißt, da werden wir die nächsten 3 bis 5 Jahre auch noch sehr viel weiter umsetzen. Da sind wir noch nicht dabei, die Nachkommastelle zu optimieren, sondern eine Vorkommastelle. Das heißt, die Idee wäre, dass die Plattformen und die Personalisierung deutlich breiter, alles wird hyperpersonalisierter. Das ist auf jeden Fall offensichtlich, weil es damit natürlich auch einfacher wird, mit der Technologie zu segmentieren, zu personalisieren, Creatives zu bauen und so weiter. Ich glaube auch, dass wir eine gewisse Konsolidierungswelle sehen werden, also der so ein bisschen wie im Retail-Media-Bereich, wo vor 3 bis 5 Jahren jeder geschrien hat, das ist jetzt der heilige Gral und das sind alles nur inkrementelle Budgets, wo jetzt dann so nach 3, 4 Jahren in den ersten Business Cases auch graue Wolken auftauchen und die Realität Einzug gehalten hat, ist es, glaube ich, genauso an der Loyalty Welle, dass dann, wenn der 1400. Shop sagt, ich mache jetzt mein eigenes Programm, ich mache jetzt meine eigene Leute-App, ich gebe da jetzt Gas, dann wird das 1, 2 Jahre funktionieren, aber da werden nicht 100% derer, die jetzt gestartet sind, auch in 3 bis 5 Jahren noch glücklich sein. Das heißt, es gibt da, glaube ich, eine gewisse Konsolidierungswelle und per se, ich glaube, was der Charme von KI ist, gerade für CRM, ist, dass wir ja CRM haben wir ja früher sehr stark in wir haben ja früher in Segmenten gedacht und in bestimmten Triggerstrecken. Wenn du das machst, dann machst du das und so weiter. Das haben wir ja nur deshalb gemacht, weil wir keine vollautomatisierte KI-Lösungen haben, die das Ganze quasi komplett auf einen Menschen personalisieren können. Sondern wir haben ja bewusst gesagt, weil die Technologie es nur hergibt, 5 oder 7 Segmente zu machen, baue ich auch nur für die Segmente bestimmte Triggerstrecken. Ich glaube, in der Zukunft wird diese grobe, sagen wir mal, holzschnittartige Segmentierung, wie Menschen gemacht war, mittelfristig nicht mehr nötig sein, weil du ja deutlich stärker über maschinelle Entscheidungen alles selber bauen kannst. Das heißt, für den Mario baue ich vielleicht dann eine ganz andere Marketing-Journey, eine Marketing-Trigger-Strecke, als für meine Schwester an der Stelle, ohne dass ich das vorher entscheiden muss und vor allem 35 Millionen Kunden in irgendwie 10 Segmente sortieren muss. Das heißt, ich glaube, das CRM wird dann dadurch massivst personalisierter, aber was bleibt ist, Grundvoraussetzung da ist A, strukturierte Daten zu haben, also Shit in, Shit out gilt auch dort, und B, den Kundenzugang weiterhin zu haben, weil was hilft mir die schönsten Strecken und die schönste Plattform, wenn ich am Ende des Tages nur 10.000 meiner 2 Millionen Nutzer wirklich in so einem System habe, die es dann nicht nutzen. Das heißt, das bleibt auch weiterhin relevant.
Also, kurzes Fazit, was ich für mich mitgenommen habe: jeder, der sich mit Payback noch nicht beschäftigt hat, ich lasse jetzt mal oder ähnliche Programme, lasse ich mal weg, der sollte sich damit mal beschäftigen, weil es könnte auch mehr als nur ein Kundenbindungsthema sein, sondern auch ein Performance-Kanal in Form von Neukundengewinnung. Das Thema Daten, du hast vorhin mal das angesprochen, gerade ihr habt von Anfang an mit Login und so weiter gearbeitet, First-Party-Daten. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass wir da viel mehr drüber nachdenken müssen. Ich kann da selbst sagen, wir machen jetzt seit 2,5 Jahren deutlich aufwendigere Formulare, weil früher wurde immer nur gepredigt, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, halt es so klein wie möglich und so weiter. Ganz ehrlich, wir merken kaum Churn dadurch, dass wir deutlich aufwendigere Formulare mit mehr Angaben mittlerweile zur Verfügung stellen. Ja, man merkt es, aber das ist so gering weniger, dass sich die Mehrdaten, die wir dadurch einsammeln, 10-mal lohnen.
In eurem B2B-Segment, glaube ich, total, ja.
Ja, im B2B definitiv. Also bei uns, wir merken das ganz klar. Man sollte sich damit beschäftigen, auch mal zu gucken, ob die Daten, die man reinholt, den Churn vielleicht in der Effektivität hinten raus lohnt. Deswegen, das hast du vorhin so gesagt, da wollte ich es eigentlich direkt sagen, da habe ich es erst kurz vergessen, aber jetzt im Fazit bringe ich das nochmal. Das Thema First-Party-Daten, wenn ihr wertige Produkte oder wie wir Dienstleistungen oder was auch immer habt, die Leute sind bereit, auch ein bisschen mehr zu geben, wenn es kein Geld ist. Also spricht an Daten und die könnt ihr wieder nutzen, um mittelfristig eure Rendite zu erhöhen. Das sind die zwei Punkte, die würde ich jetzt vielleicht mal mitnehmen für diejenigen, die vielleicht auch in dem Spektrum Payback unterwegs sind. Also von der Größe her, dass sie das wieder relevant ist, solltet ihr euch mal mit sowas beschäftigen. Lieber Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und die Einblicke. Mir hat das sehr weitergeholfen, auch wenn ich es für den OMT nicht direkt nutzen kann, fand ich es auch sehr spannend. Und auch danke, dass du uns bei unserer Konferenz unterstützt hast. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
War auch echt eine coole Konferenz. Also ich komme gern wieder. War wirklich eine gute, kompetente, viele gute, kompetente Digitalhandwerker an einem Ort. Das hat echt Spaß gemacht.
Super, das freut mich zu hören. Und zum Abschluss der heutigen Folge. Wir haben jetzt hier viele E-Commercer wahrscheinlich, die zuhören. Wir haben im September eine kleinere Konferenz in Mainz, klein, auch 800 Leute. Da geht es nur um Online-Marketing, weniger um E-Commerce. Aber ihr könnt auch jetzt schon wieder einloggen für den März nächsten Jahres. Heißt, wir waren ausverkauft. Wir sind jetzt noch lange nicht ausverkauft. Aber es gab schon den einen oder anderen, der am Ende geweint hat, dass er kein Ticket mehr bekommen hat. Je früher ihr einloggt, desto sicherer seid ihr dabei. Also nächstes Jahr im März wieder in Düsseldorf. Nico war dabei, vielleicht ist er wieder dabei. In diesem Sinne,
stimmt, ja.
Wir sind raus. Dankeschön, bis dann. Tschüss.